Yogo legte eine Hand um ihre Taille und beugte sich vor. »Die Milchmenschen meiden ihn. Khaleesi, siehst du das Mädchen mit dem Filzhut? Dort hinter dem fetten Priester. Sie ist eine Beutelschneiderin«, beendete Dani den Satz. Sie war keine verhätschelte Lady, die von solchen Dingen nichts wusste. In den Straßen der freien Städte hatte sie während der Jahre, die sie dort mit ihrem Bruder verbracht hatte, während sie vor den Mördern des Usurpators flohen, Beutelschneider zuhauf gesehen. Der Magier vollführte eine Geste und schob die Flammen mit weiten Bewegungen der Arme höher und höher. Während die Zuschauer den Kopf weit in den Nacken legten, schlichen die Taschendiebe durch die Menge und hielten kleine Messer in den Händen verborgen. Sie erleichterten die Wohlhabenden mit der einen Hand um ihre Münzen, derweil sie mit der anderen nach oben zeigten. Als die feurige Leiter fast 15 Meter in die Höhe ragte, sprang der Magier hinauf und kletterte flink wie ein Affe daran hoch. Jede Sprosse, die er berührte, löste sich hinter ihm auf und hinterließ nicht mehr als einen zarten Rauchschleier. Oben angelangt, war die Leiter verschwunden und ebenso der Magier.
»Ein hübscher Trick«, verkündete Yogo voller Bewunderung.
»Das war kein Trick«, sagte eine Frau in der gemeinen Zunge.
Dani hatte Quaite bislang nicht bemerkt, doch da stand sie, und hinter der rotlackierten Maske glänzten ihre Augen feucht.
»Was meint ihr, Milady?« »Vor einem halben Jahr konnte dieser Mann kaum Feuer in Drachenglas erwecken. Er besaß ein wenig Geschick mit Pülferchen und Seefeuer, und es reichte gerade, um die Menge abzulenken, während seine Beutelschneider hindurchschlichen. Er konnte über heiße Kohlen laufen und brennende Rosen in der Luft erblühen lassen, aber eine flammende Leiter hinaufklettern konnte er ebenso wenig, wie ein Fischer mit seinem Netz einen Kraken fangen kann.«
Unbehaglich betrachtete Dani die Stelle, an der die Leiter in die Höhe geragt hatte. Sogar der Rauch war nun verflogen, und die Menge löste sich auf, ein jeder ging wieder seinen Geschäften nach. In einigen Augenblicken würde so mancher entdecken, dass sein Geldbeutel flach und leer war.
»Und jetzt?«
»Und jetzt wachsen seine Kräfte, Khaleesi, und zwar euretwegen.«
»Meinetwegen«, sie lachte. »Wie kann das sein?«
Die Frau trat an sie heran und legte zwei Finger auf ihr Handgelenk.
»Ihr seid die Mutter der Drachen, stimmt das nicht?«
»Das ist sie, und keine Brut der Schatten darf sie berühren.«
Yogo stieß Quaites Finger mit dem Griff seiner Peitsche fort. Die Frau wich einen Schritt zurück.
»Ihr müsst diese Stadt verlassen, Daenerys Targaryen, oder man wird euch überhaupt nicht mehr gestatten, fortzugehen.«
An der Stelle, die Quaite berührt hatte, kribbelte Danis Haut.
»Wohin soll ich denn gehen?«
fragte sie.
»Um nach Norden zu gelangen, müsst ihr nach Süden ziehen. Um nach Westen zu kommen, geht nach Osten. Um vorwärts zu gelangen, geht rückwärts. Und um das Licht zu berühren, müsst ihr unter den Schatten hindurchziehen.«
»Asai«, dachte Dani, »sie schickt mich nach Asai.«
»Wird man mir in Asai eine Armee geben?«
wollte sie wissen.
»Finde ich Gold in Asai oder Schiffe? Was gibt es in Asai, das ich in Quart nicht bekomme?«
»Die Wahrheit«,
sagte die Frau in der Maske, verneigte sich und wich in die Menge zurück. Akaro schnaubte verächtlich durch seinen langen Schnurrbart.
»Khaleesi, er sollte einen Mann Skorpione schlucken, als der Brut der Schatten zu trauen, die es nicht wagen, ihr Antlitz im Licht der Sonne zu zeigen, das ist bekannt.«
»Das ist bekannt«, stimmte Aggo zu.
Xaro Xuandaxos hatte die Unterhaltung von seinen Kissen aus mitverfolgt. Nachdem Dani wieder in den Palankin gestiegen war, sagte er,
»Eure Wilden sind weiser, als sie es selbst wissen. Die Wahrheiten, welche die Menschen von Asai anhäufen, werden euch nicht zum Lächeln bringen.«
Daraufhin drückte er ihr noch einen Kelch Wein in die Hand und sprach über Liebe und Lust und andere Nebensächlichkeiten, bis sie in seinem Haus angelangt waren. In der Stille ihres Zimmers zog Dani die prächtigen Kleider aus, und legte eine weite Robe aus purpurfarbener Seide an. Ihre Drachen waren hungrig, daher schnitt sie eine Schlange klein und röstete die Stücke über einer Kohlenpfanne. »Sie wachsen«, bemerkte sie, während sie ihnen zusah, wie sie nach dem knusprigen Fleisch schnappten und sich darum stritten. »Inzwischen wiegen sie mindestens doppelt so viel wie in Vaes Toloro. Trotzdem würde es noch Jahre dauern, bis sie groß genug waren, um in den Krieg zu ziehen. Und ausgebildet müssen sie auch werden, sonst legen sie mein ganzes Königreich in Schutt und Asche. Und obwohl das Blut der Targaryens in ihren Adern floss, hatte Dany nicht die geringste Ahnung, wie man einen Drachen ausbildete.« Ser Jorah Mormont kam gegen Sonnenuntergang zu ihr. »Die Reingeborenen haben euch abgewiesen.«
»Wie ihr es vorausgesagt habt. Kommt, setzt euch und gebt mir euren Rat.«
Dany zog ihn auf das Kissen neben sich, und Jiki brachte ein Schälchen mit purpurnen Oliven und in Wein eingelegten Zwiebeln.
»In dieser Stadt werdet ihr keine Hilfe finden, Khaleesi.«
Ser Jorah nahm eine Zwiebel zwischen Daumen und Zeigefinger.
»Jeden Tag bin ich davon mehr überzeugt. Die Reingeborenen blicken nur bis zu den Mauern von Quart und Xaro.
Heute hat er mich abermals gebeten, ihn zu heiraten.«
»Ja, und ich weiß auch warum.«
Wenn der Ritter die Stirn